Wir haben am letzten Sonntag jeder 2 Gedenksteine in unser Handgepäck gekriegt. Könnt ihr euch erinnern? Es gab solche weißen Steine und es gab zur Unterscheidung solche grünen Steine. So eine Kiste ging da rum und jeder konnte sich 2 geben. Du kriegst noch 2 Gedenksteine, die jeder für sich erinnert an einen Ausspruch. Es ging darum, dass, ich glaube, es war ein Zitat eines Rabbiners, der den Menschen empfahl, anhand dieser Gedenksteine sich an 2 Wahrheiten zu erinnern. Die eine Wahrheit ist, lieber Mensch, denk immer daran, um deinetwillen wurde die Welt erschaffen. Ich diesen Stein nehme, ich denke daran, um meinetwillen wurde die Welt erschaffen. Wow. Und dann nimm den 2. in deine Hand und denk daran, du bist nichts als Staub und Asche. Ich bin nichts als Staub und Asche. 2 vollständig gegensätzliche Aussagen, die könnten gegensätzlicher nicht sein, aber beide sind wahr. Beide sind wahr. Und es verbindet diese beiden Wahrheiten: um meinetwillen wurde die Welt geschaffen und ich bin nichts als Staub und Asche. Diese Wahrheiten verbindet kein Aber. Also eigentlich ist ja um deinetwillen die Welt geschaffen, aber eigentlich bist du nichts als Staub und Asche, sondern es verbindet sie ein Und. Völlig unbegreiflich. Ja, was denn nun, das eine oder das andere? Ja, je nach Prägung und Charakter und Situation, haben wir gehört, sind diese Wahrheiten anzuwenden. Und es war wirklich ein extrem beeindruckendes Thema, das Thema Spannungen. Spannungen bestimmen das Leben. Anhand dieses fantastischen Bandes, weiß nicht, ob jemand das kennt, so ein Theraband, Spannung. Spannungen bestimmen das Leben. Und vor allem, und das ist heute mein Thema, vor allem bestimmen Spannungen das Leben mit Gott. Es gibt ganz viele solche Gegensätze, die scheinbar völlig unvereinbar sind, wirklich unvereinbar sind. Und Gott ist der Erste darin. Gott selber ist der Erste darin. Wir haben uns erinnert, in der Bibel heißt es, Jesus selber ist gleichzeitig das Lamm, was geschlachtet wurde, und der Löwe, gleichzeitig Löwe und Lamm. In seinem Charakter, mit seinem Charakter, mit seiner Person tut er Dinge, die nur ein Löwe im übertragenen Sinne zu tun vermag, die Königsherrschaft nämlich einzunehmen, diese Macht und Kraft zu haben und gleichzeitig nur das, was ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird, kann, gleichzeitig in einer Person. Er ist gleichzeitig Gott und Mensch. Die meisten von uns haben das schon x-mal in ihrem Leben gehört und sagen, ja, Jesus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Ich ermutige dich mal, dir das mal immer wieder auf der Zunge zergehen zu lassen, was das eigentlich bedeutet. Gott zu sein und gleichzeitig Mensch zu werden. Er ist gleichzeitig Herr und Vater, Bruder, Freund. Er ist gleichzeitig bei uns alle Tage und in Gedanken so weit über unseren Gedanken, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. Gleichzeitig, gleichzeitig. Ein gigantisches Spannungsfeld. Beides ist wahr. Es steht kein Aber dazwischen, sondern ein Und. Und du darfst dich erinnern, mit deinem Eintritt ins Glaubensleben, jeder von uns hat mit dem Eintritt ins Glaubensleben, mit dem Moment, wo ich sage, ja, Jesus, ich will mit dir in Verbindung sein, ich will mein Leben dir geben, haben wir Anteil am Göttlichen. Und wenn ich euch da jetzt schon so viel über diese Gegensätzlichkeiten im Wesen Gottes erzählt habe, dann ist es sehr naheliegend, dass wir tatsächlich damit, dass Menschen, die in das Glaubensleben eintreten, auch tatsächlich Anteil an diesen irren Spannungsbögen haben. Weil der Mensch ja dann mit dem Eintritt in das Glaubensleben Einsicht in geistliche Dinge bekommt, die er vorher nicht hat. Das ist ja der geistliche Teil, der in einem Menschen wiederhergestellt wird, der anfängt an Christus zu glauben. Er hat Einsicht in geistliche Dinge. Er weiß, er ist in dieser Welt, aber er ist in seiner Genetik nicht von dieser Welt. Er hat nicht die Gesinnung dieser Welt. Das ist ein riesiger Spannungsbogen. Nicht in dieser Welt, sondern nicht von dieser Welt, sondern in dieser Welt. Übrigens, ganz nebenbei, wir hatten es heute Morgen von dem Zitat in der Offenbarung. Jesus wird wiederkommen, Jesus wird seinen Lohn mit sich bringen. Und es gibt Christen, die ein ganzes Leben lang sich in Gedanken in diese Richtung flüchten, sage ich mal. Aus dem realen Leben raus, in Gedanken in diese Richtung flüchten. Es ist total gut, wenn wir das vor Augen haben. Es ist total gut, wenn wir mitten in dem ganzen Schlamassel dieses Lebens immer wieder daran denken, dass Jesus wiederkommt und unser Leben vollenden wird. Aber es ist so nicht gedacht, dass wir aus dieser Welt rausflüchten in Gedanken in das hinein, was eines Tages sein wird. Jesus sagt ausdrücklich zum Vater, ich nehme sie nicht aus dieser Welt heraus. Ich lasse sie in dieser Welt, aber sie kriegen deinen Geist. Das ist diese Spannung, die jeder von uns aushalten muss, wenn er anfängt zu glauben. Wir lesen in der Bibel, der Mensch, der an Christus glaubt, ist gleichzeitig ohnmächtig, wirklich total ohnmächtig. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist eine glasklare Aussage. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gleichzeitig ist der Mensch vollmächtig, der an Jesus glaubt. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden. Das sind die Zeichen, die folgen werden denen, die glauben. Sie werden auf Schlangen und Skorpione treten, tödliches Trinken. Es wird ihnen nichts schaden. Gleichzeitig. Je nach Situation ohnmächtig und vollmächtig. Gleichzeitig aufgerufen zum Gestalten nach dem Schöpfungsauftrag. Der Mensch hat den Auftrag, diese Erde zu verwalten, zu gestalten und gleichzeitig zum Geschehen lassen. Dein Wille geschehe. Jesus macht uns das vor. Er ist in Gethsemane, ringt um sein Leben und sagt dem Vater nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Jesus macht uns das alles vor. Ihr Lieben, diese Spannungsfelder durchzuhalten, das fällt nicht vom Himmel. Drückt mal einem einjährigen Kind dieses Band in die Hand und das wird versuchen, das zu ziehen und irgendwann zack, entweder lässt es los auf einer Seite, irgendwer kriegt es um die Ohren. So, da gibst du dem Kind ganz viel Hipgläschen und Spaß beiseite. Das Kind muss wachsen, kräftig werden, Muskeln trainieren und wird immer mehr dieses Band halten können. So im übertragenen Sinne. Das Leben im Glauben ist genauso wie das natürliche Leben, vom Kleinen auf bis ins Erwachsenenleben, ist ein Trainingsfeld. Ein Trainingsfeld, ein Trainingsprogramm. Die Bibel hat dafür ein spezielles Wort, das nennt man Jüngerschaft. Das ist dieses in Begleitung, sich trainieren in den Glaubensdingen, immer mehr sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, immer mehr hören, wie geht das, wie kann ich das Glauben lernen. Und Jesus selber hat seine Jünger auch in kleinen Schritten trainiert, in kleinen Schritten. Erst die Dinge im Kleinen zu glauben, um dann für große Dinge zuständig zu sein. Denn am Ende, als er dann von dieser Erde ging, waren die zuständig, mein lieber Schwan, für ganz schöne Verantwortungsbereiche. Also wenn ich so an den Jünger Johannes denke, der offensichtlich in Kleinasien Gemeinden betreute, das ist ja der Jünger, der dann die Offenbarung Jesu Christi empfing, der hat eine gigantische Verantwortung gehabt für Gemeinden und der ist sehr alt geworden. Das heißt, der hat Gemeinden in 2 Generationen betreut, war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs und konnte von ihm lernen. Der Einstieg ist, wie bei einem Ehebund, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Ja, Herr, ich will mit dir leben, mit deiner Hilfe. Und ich möchte mal so kurz umreißen, die meisten von euch werden das, denke ich, nachvollziehen können. Dann gibt es Glaubensphasen in diesem Leben mit Gott. Viele von euch sind schon jahrelang mit dem Herrn unterwegs, manche vielleicht noch nicht so lange. Die erste Glaubensphase ist die, dass, also unmittelbar nach der Bekehrung, nach der Umkehr zu einem Leben mit Jesus, ist diese Phase, dass scheinbar alles gelingt. Das ist ein Leben wie auf Wolken. Jedes Gebet wird erhört, jeder Parkplatz wird gefunden, jeder Schlüssel wird wiedergefunden. Kennt ihr das auch? Jeder Schlüssel wird wiedergefunden. Das Handy säuft nicht ab, auch wenn es ins Wasser fällt. Solche Sachen in Reihe. Ach, das ist ein Leben mit Jesus. Und dann kommt so ein Tenor, so ist das wohl, wenn man zu Gott gehört. Auf dieser Welle, sage ich mal. Genau so muss Gott das gemeint haben. Meint jeder, der da einsteigt. Richtig? Oder habt nur ich das gemeint? Nein, jeder. So ist das. So muss Gott das gemeint haben. Die Stresszonen meines Lebens sind endlich aufgelöst. Ich bin ja auch erlöst. Und du brauchst auch Jesus, damit sich die Stresszonen deines Lebens auch auflösen. Die erste Phase. Ihr Lieben, die meisten Gemeinden praktizieren nach außen genau diesen Lebensstil. Da wird gejubelt und geklatscht und gelacht, obwohl einem weder zum Jubeln noch zum Klatschen noch zum Lachen zumute ist. Und jeder denkt, boah, die sind ja gut drauf. Und man zeigt nicht, was hinter den Fassaden ist. Die meisten Gemeinden, behaupte ich einfach mal, vertreten nach außen diesen Lebensstil. Auch wenn ihre Mitglieder schon längst in einer weiteren Phase ihres Lebens sind. Das ist nämlich die zweite Phase der Reife und Bewährung. Da ist der Mensch herausgefordert, ob er das will oder nicht, Spannungen auszuhalten, Zeiträume auszuhalten. Da werden Menschen nach Monate und jahrelangem Gebet nicht gesund. Und Ehen stabilisieren sich unter Umständen ausdrücklich, nicht nach jahrelangem Gebet. Manche Dinge, merkt man, lösen sich einfach nicht. Bin ich die Einzige, die das kennt, oder kennen das von euch auch andere Leute? Und im besten Fall bringt diese Phase eine Erkenntnis mit sich: Du bist Gott und ich bin's nicht. Du bist Gott. Du bist nah in mir durch den Geist Gottes, aber zugleich unerforschlich. Diese Phase bringt das mit sich, dass man versteht, Gottes Wege sind nicht meine Wege. Gott sagt das im Alten Testament. Meine Wege sind nicht eure Wege. Und durch diesen wachsenden Anteil am Göttlichen in dieser Reifungsphase, durch den wachsenden Anteil am Göttlichen, ist man immer mehr herausgefordert. Und ich behaupte, das ist zugleich eine Zumutung von Gott für den Menschen, der reifen und stark werden soll, wie ein Zutrauen. Zugleich traut Gott dir diese Dinge zu, wie er sie dir zumutet. Ich würde mal sagen, auch so aus meiner Erfahrung, wenn diese Phase gesund und vor allem, wenn die echt ein wichtiges Adjektiv, wenn die echt durchlebt wird, ohne Groll, ohne Bitterkeit, ohne an Gott und den Menschen zu verzweifeln oder die zu beschuldigen, Gott, was fällt dir ein? Oder du Bruder, du Schwester, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass ich diese Spannung nicht mehr aushalten kann? Wenn das gelingt, dass diese Phase gesund und echt durchlebt wird, dann gibt es eine dritte Phase. Und das ist eine Phase der wahren und echten Anbetung Gottes. Das ist nämlich ganz tief verinnerlicht. Gott, du bist Gott. Ich verstehe nicht nur nicht alles, sondern ich verstehe vieles nicht, was in meinem Leben und im Leben der anderen passiert. Aber ich bin, egal was geschieht, in dir sicher. Du bist Gott. Wenn ich aufhöre, daran rumzubasteln, dass Spannungen sich lösen, und zwar möglichst schnell, dass irgendwelche Problemfelder einfach mal so aus der Welt geschafft werden, wenn ich aufhöre, daran rumzubasteln, habe ich Raum und Zeit, mich darauf zu besinnen, Gott ist Gott und er hat das alles in der Hand. Es geht tatsächlich in dieser Phase von Reifung und Bewährung, es geht darum, dass Christen, die nicht gerade frisch bekehrt sind, nicht gerade frisch entschieden sind, herausgefordert sind, diese Spannungen auszuhalten, diese Zeiträume Gottes auszuhalten. Wir hatten letzte Woche ökumenische Bibelwoche, wie ich fand, eine sehr gute Bibelwoche. War ganz interessant, es gab wenig Vorbereitungsmaterial, das war irgendwie verschütt. Man musste das vorkramen von vor wenigen Jahren, genau. Und das bedeutete, dass wir uns eigentlich an allen Tagen nur mit dem Bibeltext beschäftigt haben. Man hat sich richtig reingegraben in den Text, hat zitiert, Gedanken ausgetauscht, weil es kein Ablenkungsmaterial gab, sage ich mal so. Das war extrem bereichernd, extrem vielseitig und wirklich richtig schön, auch auf dieser ökumenischen Ebene. Da ging es um Jeremia. Ganz kurzer Einschub. Jeremia ist der Prophet in der Zeit, in der die Geschichte des Volkes Israel wirklich bis zum Zerreißen gespannt ist. Ja, sie sind bedrängt von allen Seiten, zwischen den Supermächten der damaligen Zeit. Gott redet ununterbrochen durch seine Propheten zum Volk, will ihnen Weisung geben, wie sie sich auf seine Seite schlagen, und sie kriegen es nicht hin, sich auf Gottes Seite zu schlagen. Es wird erst ein Teil verschleppt, 10 Jahre später, der ganze Rest verschleppt, Jerusalem komplett zerstört, der Tempel zerstört. Und die im Exil sind, werden durch Jeremia ermutigt. Jeremia spricht das Wort des Herrn zu denen: Hört nicht auf eure Träume. Die Träume waren nämlich die, das ist bald vorbei. Sollt mal sehen, in 2 Jahren sind wir wieder in Jerusalem. Das dauert nicht lange. Gott ist doch mit uns. Und Gott sagt durch Jeremia: Hört nicht auf diese Träume. Ich habe euch das nicht gesagt. Nach 70 Jahren, lesen wir in Jeremia 29, nach 70 Jahren, nach 2 Generationen, wenn die Zeit erfüllt ist für Babel und für euch, werde ich euch in das verheißene Land zurückbringen. Mann, oh Mann, oh Mann, 70 Jahre Spannung aushalten, Zeitraum aushalten, ohne das runterzubrechen, ohne zu sagen, nee, komm, so kann doch Gott nicht sein. Komm, jetzt hören wir mal auf die sagen, in 3 Jahren bist du wieder zu Hause. Spannung aushalten. Ich möchte ein bisschen mehr auf diese Phase der Reifung eingehen, weil ich glaube, dass sie die meisten von uns betrifft oder betroffen hat, ich glaube, aktuell betrifft. Und ich glaube, das ist oft so, dass man an dieser Phase verzweifelt. Unter dem Stichwort, Gott ist mit seinem Volk, ja, das war nicht nur im alten Bund so, das ist auch im neuen Bund so, Gott ist mit seinem Volk, ja, auf jeden Fall, es ist alles wahr, was wir über Gott und Jesus wissen, aber Gott ist anders, als ich es mir wünsche, als ich es mir denke, als ich es manchmal erlebe. Ich möchte mal anfangen damit, was das Neue Testament uns über diese Spannungsfelder sagt. Ich lese mal Auszüge aus Römer 8. Ganz bewusst schlage ich die nicht an. Vielleicht ist es besser, ihr konzentriert euch auf den Text. Es sind nur Auszüge. Ab Vers 14 schreibt Paulus nach der neuen Genfer Übersetzung, finde ich sehr gut übersetzt, schreibt Paulus den Römern erstmal grundsätzlich: Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Du bist Kind und Erbe, wenn du an Christus glaubst. Ab Vers 16 heißt es dann, wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und dann schiebt er einen Satz ein aus seiner Erfahrung, der ist sehr herausfordernd. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Die ganze Schöpfung, schreibt Paulus, wartet auf Erlösung. Das ist eine fantastische Beschreibung dieser Zeit zwischen Himmel und Erde, wenn ihr so wollt. Dieser Zeit, in der schon vieles göttlich ist, aber die noch nicht göttlich vollendet ist. Die ganze Schöpfung wartet auf Erlösung und seufzt. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, aber wir müssen diese Spannung aushalten. Sogar wir, die wir schon den Heiligen Geist haben, müssen diese Spannung noch aushalten zwischen dem, was noch nicht ist und was aber kommt. Eines aber wissen wir, Vers 28, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Von Anfang an, nämlich hat er vorgesehen, dass die Menschen, die an Christus glauben, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ein Umgestaltungsprozess. Diese Spannungsfelder, immer mehr göttlicher Anteil in einem Menschen, in einem Glaubensleben, immer mehr göttlicher Anteil, immer mehr Glaubenskraft. Das ist der Plan. Und dann gibt es diesen fantastischen Schluss in diesem Kapitel. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Sei sicher, diese Spannung, die hältst du nicht alleine. Da hat einer seine Hände über dir und er fasst an beiden Enden mit an. Die Bibel sagt uns, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. In Kurzform, diese Passage aus dem Römerbrief: Diejenigen, die sich von Gott rufen lassen, die sind zum Leben in der Ewigkeit befreit. Das ist auf jeden Fall richtig und wahr. Die sind befreit, sind Söhne und Töchter. Ihr Wesen soll umgestaltet werden in das Wesen Christi, ihres Bruders, ihres Freundes. Und nichts kann sie trennen von der Liebe Gottes. Ganz wunderbare Wahrheiten. So, die meisten von uns machen an der Stelle Schluss. Zu diesem Prozess gehören nämlich Spannungen, gehört Leiden. Es gehört Leiden dazu. Gott löst diese Spannung insofern wieder auf, als dass er sagt, alle diese Leiden dienen zum Guten. Alle diese Leiden sind nicht Schikane, sie dienen zum Guten denen, die Gott lieben. Und ihr Lieben, wenn die Erkenntnis dieser Wahrheit, ich bin erlöst, ich bin befreit zum ewigen Leben, aber dieses Leben, was ich hier lebe, ist nicht ohne Leiden. Das war nie der Plan. Das ist nicht ohne Leid und ohne Spannung. Gottes Liebe ist immer bei mir und er hilft mir, die Spannung zu halten. Wenn ich diese Erkenntnis dieser Wahrheit, wenn ich die ganz tief in meinem Innern, wenn ich mir die reinziehe, ja, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen, dann kommen wir dahin, dass wir weder Gott noch unserem Bruder, unserer Schwester verantwortlich machen für den Stress, den wir im Leben haben. Ich fände das fantastisch, wenn wir so eine Gemeinde sind, der das gelingt. Das ist die Realität der Leiden der Söhne und Töchter. Wir sind Kinder und Erben, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Leiden gehört dazu. In diesem Briefabschnitt ist von den Leiden Christi die Rede. Ja, denkst du, die Leiden Christi, das ist ja auch was ganz Edles. Die Leiden Christi, das sind ja nicht die Gebrechen, die ich so habe. Das ist ja nicht der Mist, den ich so auszulöffeln habe, weil irgendwer oder ich selber mir das eingebrockt habe. Stopp, stopp, stopp. Die Leiden Christi sind natürlich erstmal sowas wie Verleumdung, Schmach, die Erniedrigung, Demütigung. Aber ihr Lieben, am Kreuz hat sich alles, was in dieser Welt je an Leiden war und je an Leiden sein wird, auf ihn geballt. Wir lesen in Jesaja, für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Gebrechen, die Sünde der gesamten Welt. Wenn du sagst, die Entzugserscheinungen eines Suchtabhängigen, die hat ja Jesus gar nicht gehabt. Da kann er das ja gar nicht nachvollziehen. Am Kreuz, in diesen Stunden, in der er da hing, lag die gesamte Wucht der gesamten Sündenlast der Welt auf ihm. Wir lesen das im Hebräerbrief. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit uns, sondern wir haben einen hohen Priester, der genauso leiden musste wie wir, aber also genauso versucht wurde wie wir, nur ohne Sünde blieb. Also die Leiden Christi, auf jeden Fall, um die es hier geht, die Paulus beschreibt, die Spannungsfelder, die er trug, sind eine Sache für die Gläubigen natürlich, und das Leiden als Tribut an diese gefallene Welt. Wir leben in einer Zeit, in der wir noch nicht den Himmel auf Erden haben. Das ist die Konsequenz der Sünde. Die Sünde ist vergeben, ja, aber die Konsequenz der Sünde ist immer noch zu tragen. Denkt mal an einen tatsächlich ehemals suchtkranken Menschen, und wir haben in der Braunschweiger Gemeinde in früheren Jahren, wir haben eine fantastische Drogenarbeit gehabt, aus der die Gemeinde mal entstanden ist, und es kamen in einigen Jahren etliche Menschen zum Glauben an Jesus und waren wirklich frei von ihrer Sucht. Also manche komplett sozialisiert, komplett. Aber ihr Lieben, auf eines müssen und mussten sie ihr Leben lang achten. Sie dürfen nie wieder zur Spritze greifen, nie wieder zur Flasche greifen. Diese Wachsamkeit, das ist die Konsequenz von dem, was mal war, auch wenn Gott alles ausgerissen hat. Vielleicht geht es dir gerade so, du durchlebst wieder mal oder seit langem eine ganz schwere Zeit. Krankheit, Trauer, Beziehungsstress, völlige Erschöpfung. Und du brichst einfach nicht durch. Die Spannung ist nicht mehr auszuhalten. Und das ist nicht dafür da, dass dann einer sagt, ja, komm, Gott ist da drin, komm, der hält das mit dir. Alles richtig. Wahrscheinlich wissen alle von euch, wie sich das anfühlt, wenn man an der Stelle so ein Trostpflaster kriegt. Du weißt fast alles über Gott und du willst ihm wirklich die Führung in deinem Leben anvertrauen. Du hast Segnungen und Wunder erlebt, die du auch wirklich auf ihn beziehst. Du weißt sogar, dass du sein Kind bist und kannst nur noch schreien, Gott, wo bist du? Wir haben vor kurzer Zeit in der Familie über mehrere Jahre, über einen längeren Zeitraum so eine Situation gehabt in der unmittelbaren Familie. Gott, wo bist du? Und vielleicht schämst du dich sogar noch für diesen Schrei. Weil das Gemeindeumfeld signalisiert, Achtung, Phase 1 Alarm, du bist falsch. Irgendwas scheint mit deinem Glauben nicht zu stimmen. Ihr Lieben, das ist eines der schlimmsten Dinge, die einer Gemeinde passieren kann, dass die kollektiv Spannungs- und Leidensrealität ausblendet. Völlig ignoriert. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die Gemeinde passieren kann. Ich treibe das mal ein bisschen auf die Spitze. Ich würde mal sagen, das ist gelebte Irrlehre. Wollen wir den Menschen in der Gesellschaft tatsächlich vormachen, dass wenn man Jesus in seinem Leben hat, man in diesem Leben nichts mehr auszuhalten hat? Wollen wir denen das allen Ernstes erzählen? Das führt niemanden zum Leben. Es ist interessant, dass die apostolische Verkündigung am Anfang der Apostelgeschichte deshalb so unglaublich wirksam war, weil Christus, der Gekreuzigte, verkündigt wurde. Es war nicht in erster Linie die Rede von Christus, dem Auferstandenen, sondern von Christus, dem Gekreuzigten. Und wenn wir als Gemeinde unseres Herrn, als Gemeinde Jesu Christi, Christus wirklich authentisch bezeugen wollen, wirklich in aller Echtheit bezeugen wollen, fürs Innensystem, um uns nicht gegenseitig das Leben schwer zu machen, aber vor allem auch fürs Umfeld, dann werden wir vor allem als leidgeprüfte Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Nicht als die, bei denen immer alles glatt geht. die immer nur von Siegen berichten können. Wie übrigens Christus selbst. Gott ist in Christus deshalb so glaubwürdig, so unfassbar glaubwürdig, weil der Gott, der alle Herrlichkeit in seinem Himmel hat, kein Leid, keine Träne, in diese Welt kam, um das schlimmste Leid der Welt auf sich zu nehmen. Deswegen ist er so glaubwürdig. Ansonsten könnte ja jeder sagen, ja, du hast ja überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Du kennst ja überhaupt nicht, durch was für Täler ich durch muss. Wir werden als Leidgeprüfte, vor allem als Leidgeprüfte, Menschen mit Gott in Verbindung bringen können. Das bedeutet, wir sollten uns darin trainieren, den eigenen Leidensphasen, diesen Spannungssituationen im Leben, wirklich ins Auge zu sehen. Wir wissen aus der Bibel, zu einem Leben mit Gott gehören Leiden und manchmal unerträgliche Spannungen dazu. Und das Zweite ist, wir müssen es dem anderen unbedingt zugestehen. Aus dem Kopf mit diesen Dingen. Na, da stimmt wohl was mit deinem Glauben nicht, wenn das immer noch nicht sich gelöst hat. Also irgendwas muss doch da sein. Mir fällt eine Passage in der Bibel ein, wo Jesus einen jungen Mann, einen blinden jungen Mann heilt, bei dem gleich ein paar Leute drumherum stehen und sagen, ja, da ist bestimmt was mit den Eltern und aus den früheren Generationen und das hat der gemacht und dies hat er gemacht. Und Jesus sagt, nichts ist mit seinen Eltern, nichts hat dieser junge Mann sich zu Schulden kommen lassen, den heile ich jetzt, damit Gott sich verherrlicht an dieser Stelle. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass der junge Mann dafür 20 Jahre blind ist. Damit Gott, das ist auch wieder so ein Zeitraum, ja, ihr Lieben, seine Eltern und er selber, die mussten aushalten, bis die Zeit gekommen ist und Gott diesen jungen Mann heilt, damit Gott sich verherrlicht. Sieh deinen Spannungsfeldern selbst ins Auge und gewähre sie dem anderen. Lasst uns darin wirklich trainieren. Martina, du hast es letzten Sonntag auch schon gefragt. Wollen wir eine reife Gemeinde werden? Ja, 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 wir wollen eine Gemeinde. Wir wollen keine Happy-Clappy-Gemeinde sein, die nach außen irgendwas ist und nach innen ächzt und stöhnt. Wir wollen eine reife Gemeinde werden, die Christus bezeugt. Und wir wollen vor allem in diese Phase dieser echten und tiefen Anbetung vordringen, denn das ist ja die Folge von dem Trainingsfeld der großen Spannungen und von dem Trainingsfeld der Leidenszeiten. Und ihr Lieben, seid zum Teil getröstet, zum Teil ja in die Realität zurückgebracht. Solche Zeiten sind meistens nicht Monate, meistens nicht Wochen. Meistens sind solche Zeiten Jahre. In der Bibel, Mose hütet 40 Jahre die Schafe in der Wüste, bevor er seinen Auftrag angehen kann. Jesus selber musste 30 Jahre alt werden. Stellt euch diesen inneren Zerriss mal vor. Er wusste von Anfang an, er ist der Sohn Gottes. Er musste 30 Jahre alt werden, um den Menschen zu zeigen zu dürfen, wer er wirklich ist. Da steht in der Bibel, er musste durch Leiden Gehorsam lernen. Jesus selbst. Wahnsinn. Gott ist einfach mit unseren Maßstäben nicht zu messen. Das gehört in die Reifephase. Er ist weder in seiner Eigenschaft als der Heilige, auch durchaus zornige und unnachgiebige Gott mit diesen Maßstäben zu messen, noch in der unermesslichen Liebe nur in diesen Maßstäben zu messen. In dem, der alles verzeiht, der immer gütig und barmherzig ist. Ja, 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 es ist beides wahr. Es steht kein Aber dazwischen, sondern ein Und. Und wir können diese Schritte tatsächlich in diese Reife hinein, die können wir aktiv betreiben. Das ist immer gut, wenn man nicht nur irgendwas theoretisch hört und sagt, so, was kann ich denn jetzt tun? Wie komme ich denn da rein? Als allererstes steht der Entschluss, du musst es wollen. Du musst es wollen, in diese Reifephase einzudringen. Du musst es wollen, zu sagen, ich stehe da nicht mehr nach außen jubelnd und innen drin zerbricht alles oder ist schon längst zerbrochen. Wenn es dir so geht, wie vorhin beschrieben, So, du weißt alles von Gott. Du weißt scheinbar alles von Gott und trotzdem brichst du einfach nicht durch. Er lässt sich nicht finden. Dann musst du als allererstes wissen, du bist in bester Gesellschaft. Wir lesen bei David im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Ich liege auf meinem Lager und nachts finde ich keine Ruhe. Ich flehe zu dir und ich höre dich nicht. Und David betet weiter, es fühlt sich an, als hättest du deinen Arm gegen mich gerichtet. Kennt jemand von euch sowas? Kennt jemand sowas? Man denkt, man hält es nicht aus. Aber man hält es aus. Denn Gott ist da, es ist die Wahrheit. Und trotzdem nimmt er das, wie du dich fühlst, wie du drauf bist, wie du innerlich zurecht bist, das nimmt er sehr ernst. Gott würde niemals kommen und sagen, hab dich nicht so. Komm, Trostlaster drauf, wird schon. Niemals. Er nimmt das sehr ernst. Du bist in bester Gesellschaft. Jesus am Kreuz, der Sohn Gottes am Kreuz, schreit genauso. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das erübrigt sich, darüber zu spekulieren. Wir neigen dann dazu, ja, der hat sich so gefühlt, das war in Wirklichkeit nicht so. Das ist ein weites Feld. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist in guter Gesellschaft. Ich möchte dich ermutigen, in solchen Situationen Gott dein Leid zu klagen. Ungeschminkt, ungeschönt. Im Alten Testament, so in der jüdischen Kultur, ist das toll. Die Kulturen, diese orientalischen Kulturen, die sind so anders. Die schreien mit allen Emotionen ihr Leid, ihre Klage, ihre Freude auch. Aber vor allem auch ihr Leid. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass das bei uns immer so unter Verschluss ist. Das ist immer so unter Kontrolle. Gut für die Umwelt, aber nicht gut für dein Herz. Achte darauf, wenn du Gott dein Leid klagst, dass du ihn nicht beschimpfst oder den Respekt nicht verlierst. Wir hatten es auch in der Woche, in der letzten Woche eben vom Jeremia, der auch an so einem Punkt war, wo er an seinem Auftrag fast kaputt gegangen ist. Diesen Auftrag, das Volk zurechtzubringen. Er war zugleich Teil des Volkes, das mit Gott wirklich im Clinch lag. Zum Teil war er auf Gottes Seite, also wirklich in einem unglaublichen Zerriss. Und er klagt Gott sein Leid. Aber er wird nicht unflätig. Er wird nicht respektlos. Er sagt Gott einfach nur, was drin ist in seinem Herzen, in aller Aufrichtigkeit. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nie getan hast, dann tu das. Dann lies mal die Psalmen oder schreib deinen eigenen Psalm. Und zwar nicht mit dem, was du meinst, können zu müssen, sondern mit dem, was du gerade kannst. Und es gibt Situationen, da kann man gar nichts mehr. Da kann man wirklich gar nichts mehr. Da hat man nicht mehr die Kraft, sich auf Gott auszurichten. Dann ist es gut, Menschen, Freunde, Geschwister an seiner Seite zu haben, die das für einen tun können. Du kannst sicher sein, Gott wird sich finden lassen. Zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Denn er hat nicht Gedanken des Leides über dir. Das ist ein Dogma. Gott hat nicht Gedanken des Leidens über den Menschen, sondern Gedanken des Friedens und der Liebe. Und du darfst wissen, alle deine Mitstreiter, alles, was so mit dir in Gemeinde unterwegs ist, die sitzen alle im selben Boot und sind alle in ähnlicher Weise herausgefordert. Es gibt Leute, denen geht es zeitweise mal, also ne, das ist nach Psalm 23, die grüne Wiese, auf die Jesus uns führt, auf die der gute Hirte uns führt, und das dürfen wir genießen, da dürfen wir uns freuen. Da gibt es das Tal der Todesschatten. Das Tal der Todesschatten, in dem nichts mehr so ist, wie es mal war. Alle sitzen im gleichen Boot. Weil das der wahren Realität dieses Lebens entspricht, ihr Lieben. Das entspricht der wahren Realität dieses Lebens. Diejenigen, die Gottes Willen tun, müssen viel leiden, lesen wir im Psalm 34, müssen viel leiden. Aber aus all dem hilft ihnen der Herr. Zu seiner Zeit, möchte ich jedes Mal dazusetzen, weil die denken, ja, schnipp, wollen wir das sofort. Und das ist verständlich. Nein, nein. Die Dinge dienen uns zum Besten. Sie dienen uns zum Besten am Ende. Es ist nicht richtig, eine Maske zu tragen, auf der was anderes steht, weil die wahre Realität dieses Lebens ist die mit Leid und Spannungen inklusive. Und damit sich am Kollektiv was ändert, ganz praktisch vielleicht auch für uns, damit sich am Kollektiv, an der Gesamtheit was ändert, ist es immer das Naheliegende zu sagen, ja, dann müsste aber der mal und die müssten jetzt aber mal. Also dann bin ich ja auch bereit, so meine Maske abzunehmen. Fang bei dir an. Fang bei dir an. Nimm dir das ganz fest vor. Bewerte nicht das Leid und die Spannungsfelder deiner Mitchristen. Bewerte sie einfach nicht mehr. Denk nicht, da ist was in der Familie. Da hat der ja mal, ich erinnere mich an. Weg damit. Bewerte diese Spannungsfelder nicht mehr. Das ist ein Entschluss. Wir haben in unserer Vision formuliert, im letzten Teil unserer Vision, wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten. Das gehört dazu. Wir sind entschlossen, entschlossen. Gott kommt immer nur so weit in deinem Leben, wie du deinen Entschluss dazu tust. Wenn du diesen Entschluss verweigerst oder nicht mit einklingst, wird er dich nicht überwältigen. Er wird dich nicht nötigen, Dinge zu tun, die nicht mit deinem Entschluss im Einklang sind. Entschließe dich, nicht das Leid und die Spannungsfelder der anderen zu bewerten. Lass dich vor allem aber auch nicht hinreißen zu voreiligen Trostpflastern, das ist das andere Extrem. Oder gar zu Ermahnungen, Hiobs Freunde, gigantisches Kapitel, das ganze Buch Hiob, die Freunde, die es alle gut meinten, alle meinen wir es gut. Und die kamen mit ihren Trostpflastern und ihren Einschätzungen und machten alles nur noch schlimmer. Keine voreiligen Trostpflaster. Übrigens, das ist fast das Naheliegendste. Das kommt oft so geistlich daher. Ich kann mich an eine ganz krasse Geschichte erinnern. In unseren frühen Gemeindejahren in Braunschweig hatten wir mal eine Familie, in denen ein Vater mit seiner Tochter verunglückte, ganz schwer verunglückte im Autounfall. Ich glaube, das Kind war 3 Jahre alt oder so, irgendwo so zwischen 2 und 3. Und der Vater hat diesen Unfall mit ganz schweren Verletzungen überstanden. Dann ist auch wieder gesund geworden. Am Ende, das Kind war so schwer verletzt, dass es im Koma lag. Über einige Wochen. Und ihr könnt euch vorstellen, also das ist naheliegend und das ist ja eigentlich gut, dass Gemeinde sich dann da so richtig reinhängt. Nee, Gott, das kann doch nicht sein. Und das Kind muss leben und wir beten und das wird wieder gesund. Und ist alles gut, ist alles gut. Wenn Gott das sagt, wenn Gott es sagt. Ich kann mich genau erinnern, irgendwann an einem Sonntag stand eine Frau auf in der Versammlung und sprach wie in wörtlicher Rede, so als wenn Gott spricht, ich, Gott, habe begonnen, ein Wunder zu tun. Und das Kind wird, und alle ja, jubelten und klatschten, preist den Herrn, ein Lobpreislied. Einige Monate später war das Kind tot und alles erstarrte. Und wisst ihr, das Schlimmste war, was dabei rauskam? Dass manche kamen und sagen, Gott, du hast doch gesagt. Wieso ist das nicht so? Und man hat richtig gespürt, es gab ähnliche Situationen später auch nochmal, man hat richtig gespürt, wie Gott sagt, ihr Lieben, ich habe nie gesagt, wenn ihr mal richtig hingehört hättet, dann hättet ihr mich verstanden. Ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar, dass das Kind tatsächlich nicht durchgekommen ist und dann tatsächlich aber nicht an dem Unfall, sondern an einer ganz anderen Krankheit gestorben ist, die mit dem Unfall gar nichts zu tun hatte. Das fand ich noch extrem gnädig, weil dieser arme Vater sich dann nicht ein Leben lang vorwerfen muss, dass das Kind in seinem Auto verunfallt ist. Aber so ist Gott, der das dann auf irgendeine andere Art und Weise klärt. Aber wir hätten als Gemeinde diesen Eltern Raum geben müssen, sich auf das wirklich vorzubereiten, was Gott hat. Und wenn das noch so unglaublich hart ist, das mag man ja kaum aussprechen. Das ist so, wenn man geistlich daherkommt und sagt, nee, komm weg mit dem Spannungsfeld. Nee, hier steht doch, wir sollen doch und hinhören. Ganz genau hinhören, ganz genau, im besten Fall gemeinsam. weil einer kann sich irren. Keine billigen Trostpflaster. So, das ist so diese Regel, das ist nicht nur bei den Rangers die goldene Regel, das ist überhaupt eine goldene Regel. Was du willst, dass dir die Menschen tun, das tu ihnen auch. Gibt ein Sprichwort, was genau das genau umgekehrt ausdrückt, aber was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist genau dieses. Nicht bewerten, die Spannungsfelder. Nicht voreilig trösten, nicht einen Deckel drauf tun, obwohl Gott noch gar nicht geredet hat. Und ihr Lieben, lasst uns doch uns darin trainieren im Innensystem. Lasst uns doch heute diesen Entschluss fassen. Ich will niemandes Leidenswege mehr bewerten. Und ich will nicht mit voreiligen und sich geistlich anhörenden Trostpflastern kommen, die da einen Deckel drauf tun und vermitteln, angeblich hat Gott geredet, aber in Wirklichkeit hat er gar nicht geredet. In Wirklichkeit will er, dass derjenige die Spannung hält, sich darin trainiert und er hilft und wird es zu seiner Zeit lösen. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns im Umgang mit diesen Spannungsfeldern trainieren, damit wir als leidgeprüfte Menschen die Menschen durch ihr Leiden hindurch mit Gott in Verbindung bringen. Ich glaube, das ist der Plan Gottes. So wie Christus, also Gott, sich durch Leiden hindurch glaubwürdig gemacht hat und den Menschen die Verbindung wieder geschaffen hat. Das hört sich mega krass an, aber ich glaube, das ist auch der Auftrag der Gemeinde. Spannungszeiten, sich in Spannungs- und Leidenszeiten so zu trainieren, dass man für die Menschen, die damit nicht umgehen können, weil sie die Stütze von Gott noch nicht haben, durch diese Täler hindurch mit Gott in Verbindung bringen können. Das ist glaubwürdig. Und tatsächlich, die apostolische und die wirksamste Art von Verkündigung ist die Verkündigung von Christus, dem Gekreuzigten. Der Sohn Gottes, der Mensch wurde, die ganze Sünde der Welt auf sich nahm, gekreuzigt wurde und durchbrach zu ewigem Leben. Aber der Schlüssel für die Glaubwürdigkeit ist das Leiden am Kreuz. Ich möchte noch beten zum Schluss und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns das Leben zutraust, was du uns gegeben hast mit dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich darauf eingelassen hat, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, dem du in seinen Wüstenzeiten, in seinen Leidenszeiten, Spannungszeiten beigestanden hast. Und wenn Dinge nicht ausgehalten wurden, ist das für dich kein Problem, dann gibst du eine neue Chance. Gibst du neue Möglichkeiten. Immer in diesem Bewusstsein, nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Danke, Vater, für diesen Heilsplan. Danke für diesen Plan. Danke für dieses Vorrecht. Das, was gleichzeitig Zutrauen, aber auch gleichzeitig Zumutung ist. Und mit dir werden wir in diese Dimensionen vordringen, die du für uns gedacht hast, jeder Einzelne von uns. Aber ich bitte dich auch darum, Herr, dass wir das als Gemeinde wollen. Ich bitte dich, Herr, dass du das Wollen und Vollbringen schenkst, dass wir als Gemeinde sagen, ja, wir wollen eine bewährte, eine gereifte, spannungserprobte Gemeinde sein, um glaubwürdig zu sein für die Menschen dieses Lebens. Danke, Herr, dass wir uns nicht fürchten müssen davor, dass du uns jetzt mal testest. Und mal so richtige Klopper daherkommen. Danke, Herr, wir müssen uns nicht fürchten. Wir haben den Geist der Kindschaft, der ruft, aber lieber Vater. Nicht den Geist der Knechtschaft, der sich abermals fürchten müsste. Aber wir wollen uns dir ganz und gar anvertrauen. Tu dein Werk mit uns, Herr. Tu dein Werk mit uns als Gemeinde. Gib uns eine Echtheit, eine Aufrichtigkeit, eine Gottergebenheit auch. In allen Dingen unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen.